Der ranghöchste politische Nachwuchs war zuletzt bei Markus Lanz zu Gast. Die Chefs der politischen Jugendorganisation von Jusos bis Junge Union, die haben sich gefetzt bei Markus Lanz über das Thema Haushalt, über die Ungerechtigkeit, die Ungleichheit in Deutschland. Und dabei ging es mächtig zur Sache. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video schauen wir auf die hitzige Diskussion über Reichtum und Gerechtigkeit bei Markus Lanz. Zu Gast war Philipp Thürmer von den Jusos. Zu Gast war Svenja Abhuhn von der Grünen Jugend, Franziska Brannern von den Jungen Liberalen und Johannes Winkel von der Jungen Union. Die sind schon mal in Zweierkonstellationen bei Lanz aufeinander getroffen. Damals Johannes Winkel und Philipp Thürmer, Junge Union gegen Jusos. Und die zwei Damen in der Runde, Svenja Abhuhn und Franziska Brandmann, die sind sich natürlich nicht einig. Man kann das in zwei Lager aufteilen. Jusos und Grüne Jugend auf der einen Seite, Junge Union und Junge Liberale auf der anderen Seite. Zumindest wenn es um solche Fragen geht wie Migration, Bürgergeld, Schuldenbremse. Und ich würde sagen, es ist sehr lohnenswert, sich die Debatte anzuschauen, denn das ist der politische Nachwuchs. Es ist relevant, was die denken, wie die argumentieren und wie die sich zu all diesen wichtigen Fragen positionieren. Bevor wir reinstarten, möchte ich euch allerdings hinweisen auf den Geld für die Welt Newsletter. Hier gibt es regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare zusätzlich zu allem, was es auf YouTube gibt. Beispielsweise ein offener Brief an Olaf Scholz oder ein kleines Erklärstück zum Thema Personalmangel in Finanzämtern, vor allem bei Betriebsprüfern und was dem Staat damit durch die Lappen geht. Nur eine Zahl. 2009 waren die Steuermehreinnahmen durch Betriebsprüfungen inflationsbereinigt bei 28 Milliarden Euro. 2023 wegen Personalmangel nur bei 13 Milliarden. Gleichzeitig tobt ein Haushaltsstreit. Das passt natürlich nicht zusammen. Oder auch doch, alles in dem Artikel erklärt. Wenn ihr euch für den Newsletter interessiert, dann checkt das gerne aus. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt mich über den Newsletter auch mit 5 Euro im Monat unterstützen. Dann gibt es auch einen Blick hinter die paar Paywall-Artikel, die es hin und wieder gibt. Denn als unabhängiger Autor bin ich natürlich auf zahlende Zuschauer und Mitleser angewiesen. Damit aber genug der einleitenden Worte. Ich würde sagen, wir verlieren keine weitere Zeit und starten gleich rein.
Das, was da gerade passiert, wie schauen Sie da drauf? Gibt es so einen interessanten Satz für Ihnen? Und normalerweise wäre es so, dass man in der Opposition ja durchaus so eine Art Schadenfreude entwickeln könnte. Wir sagen, im Moment ist es so ernst, da kann man sich nicht mehr drüber freuen.
Ja, das habe ich unabhängig von der Haushaltsfrage gesagt. Mhm. Wenn ich mir anschaue, wie die Ampel auftritt, dann war das, glaube ich, in der Anfangsphase so, als wild angefangen wurde zu streiten, dass auch in der Opposition manche gesagt haben, das ist irgendwie ganz lustig, lass die mal streiten. Ist ja irgendwie ganz gut für uns als Opposition. Mhm. Ich finde, dadurch, dass das jetzt seit 2,5 Jahren so läuft, dass bei den großen Themen Wirtschaft, Migration, Verteidigung vielleicht noch dazu, keine Einigung erzielt wird und dass dieser Streit einfach nicht irgendwann mal aufgehört hat, sondern immer mehr geworden ist und ja auch auf einer persönlichen Ebene teilweise beleidigend geworden ist zwischen Koalitionspartnern, habe ich gesagt, naja, das hat nichts mehr mit Schadenfreude zu tun, sondern ich mache mir da echt Sorgen, auch um das Ansehen von Deutschland im Ausland. Und ich glaube, viele Menschen, wenn sie sehen, dass nur gestritten wird in der Politik, innerhalb einer Regierung, dann verlieren viele Menschen auch generell das Vertrauen in demokratische Institutionen.
Innerhalb der CDU wird natürlich nicht gestritten. Ne? Da gibt es auch keine Schlammschlachten. Nein. Angela Merkel versus Merz beispielsweise oder jetzt Friedrich Merz und Hendrik Wüst. Nein, da wird nicht gestritten. Nein, nicht bei der Union.
Wobei man dazu ja sagen muss, ich würde sagen, das größte Problem, was die Ampel hat, das ist nicht der Streit, sondern dass sie eigentlich keine adäquaten Lösungen auf viele Probleme findet. Und wenn wir jetzt ganz konkret auf den Haushalt gucken.
Oh, das ist aber eine Position, die ist sehr unangenehm für den Journalismus, ja. Die finden den Streit doch so toll, ja. Wer schreibt nicht gerne über Streit? Da muss es gar nicht um Großinhalte gehen. Oh, das wird die Journalisten aber nicht freuen. Inhaltlich hat sie natürlich recht. Klar, auch der Streit, ne, ist eine B-Note, nervt die Leute vielleicht ab. Wäre aber halb so wild, wenn die was geregelt bekämen. Die bekommen aber schon ziemlich lange nicht mehr viel geregelt. Am Anfang ja total viel. Ehrlicherweise auch sehr viel, als der unsägliche Krieg von Putin losgetreten wurde und in Reaktion darauf. Aber so seit anderthalb Jahren oder so hat man wirklich das Gefühl, puh, da kommt nicht mehr viel bei rum.
Da ist das Problem, ja, wir befinden uns in einer Wirtschaftskrise. Menschen in diesem Land erleben die stärksten Reallohnverluste seit dem Zweiten Weltkrieg. Es herrscht eine wahnsinnige Krisenstimmung, gerade bei jungen Menschen. Wir wissen, es gibt immense Investitionsrückstände. Und jetzt soll der Sparhammer kommen. Ja? Also ich rate meiner eigenen Partei auch, genau dieses Sparprogramm, was Christian Lindner da anscheinend ja mit Olaf Scholz gemeinsam ausgeheckt hat, nicht mitzumachen. Denn das würde dieses Land wirklich, ehrlich gesagt, in eine sehr prekäre Lage bringen.
Ja, und dann, was heißt das? Was sind die Konsequenzen daraus?
Erstmal richtige Position.
Ich würde sagen, ehrlich gesagt, für jeden Sozialdemokraten und jeden Grünen, der Anstand hat, für den muss klar sein, diese Koalition kann am Ende des Tages nur weitermachen, wenn wir eine adäquate Antwort auf die ganzen aktuellen Probleme finden. Und das wird mit diesem Sparprogramm einfach nicht funktionieren.
Philipp Thürmer lächelt diabolisch vor sich hin, weil er was denkt.
Also vieles, was jetzt angesprochen wird, ist richtig. Ich will aber auch sagen, die Haushaltsverhandlungen sind ja noch im Gange.
Muss er sagen, allerdings hat Olaf Scholz sich ja ganz klar hinter Christian Lindner gestellt, was ja schrägerweise vor allem gegen die SPD-Minister geht. Denn es sind die SPD-Ministerien, die deutlich mehr Geld gefordert haben, als Lindner an Obergrenze, an Limits ja vorgesehen hat. Ja? Hubertus Heil irgendwie 7 Milliarden mehr, der Verteidigungsminister 6,6 Milliarden mehr, die Entwicklungsministerin 2 Milliarden mehr, die Innenministerin Milliarden mehr. Also, ja, das ist also schon nicht ohne. Und Olaf Scholz hat klar gesagt, die Limits von Christian Lindner sind auch seine Limits.
Dieser Haushalt wird am Ende daran gemessen, ob er auf die großen Fragen dieser Zeit Antworten geben kann.
Ja.
Diese großen Fragen, das sind für mich im sozialen Bereich vor allen Dingen die Wohnungsmarkt, die Wohnungskrise, das heißt immer genug Geld für sozialen Wohnungsbau. Außenpolitisch können wir die Ukraine ausreichend unterstützen.
Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ihr redet jetzt ein bisschen wie eure erwachsenen, professionellen Kollegen aus dem Bundestag. Mich würde mal interessieren, Ihr Blick auf das, die Frage Schuldenbremse, ja oder nein, mit Blick auch auf diese Generation, was das wirklich für euch dann bedeutet.
Bei der Schuld?
Also die Frage, wie sehr verschuldet man sich und auf wessen Kosten tut man das?
Ja, bei der Schuldenbremse.
Das ist doch die Frage, um die es geht.
Und auf wessen Schuldenbremse Kosten geht es, wenn wir uns nicht verschulden?
Bei der Schuldenbremse sind wir jetzt viel zu lange diesem Lügen.
Wieder ein guter Einwurf von Svenja Apun, muss ich sagen, denn so rum wird die Frage nie gestellt. Lanz hat zwar jetzt gesagt, genau, aber ja, jetzt kein Geld auszugeben, hat halt auch Kosten.
Märchen hinterhergerannt, dass die Schuldenbremse irgendetwas Positives für die Generationengerechtigkeit tun würde. Das Gegenteil ist der Fall. Die Schuldenbremse hat dazu geführt, dass wir in der Vergangenheit einfach massenweise Investitionen in unsere Zukunft unterlassen haben. Und das ist die größte Bürde, die damit unserer Generation aufgehalst wurde. Ich glaube, Robert Habeck hat mal gesagt, Investitionen zu unterlassen ist Sparen für Dumme. Und genau das stimmt in Bezug auf die Schuldenbremse. Deswegen ist ja das, was wir immer sagen, die Schuldenbremse ist tatsächlich die größte Last, die man unserer Generation nur auflegen kann. Und das sieht man auch im internationalen Vergleich ganz deutlich.
Ja.
Alle.
Robert Habeck hat vollkommen recht. Philipp Thürmer hat vollkommen recht. Christian Lindners Chefökonom Lars Feld würde jetzt einwenden und sagen, nein, das haben wir empirisch untersucht. Seit Einführung der Schuldenbremse 2009 haben sich die Investitionen gar nicht verschlechtert. Ja, weil die vorher schon, die Nettoinvestitionen, um den Nullpunkt gedümpelt sind. In den 70ern lagen sie bei 3% Nettoinvestitionen, bei 3% der Wirtschaftsleistung. Das wären bei heutigen Preisen und bei heutiger Wirtschaftsleistung wären das 120 Milliarden Euro an Nettoinvestitionen, also an Wertzuwachs für die öffentliche Infrastruktur. Wir haben null, ja? Mal minus 2, mal plus 5, so es dümpelt, so um den Nullpunkt. Aber nur mal, um das Ausmaß zu checken. Auf den Nullpunkt gegangen ist das in den 90er Jahren, als man den Maastricht-Vertrag unterzeichnet hat und da ja die europäischen Schuldenregeln vorgesehen waren Und seitdem dümpelt das um den Nullpunkt. Seit ich auf dieser Welt bin, seit 1996, dümpelt das auf den Nullpunkt. Vielen Dank, liebe Politik. Es ist immer wieder bitter, wenn ich das sagen muss.
Große Industrieländer nehmen Abstand von so strikten Schuldenregeln in Zeiten der Krise, in Zeiten der Transformation, der Klimatransformation. Dann
die USA beispielsweise haben während der Corona-Krise 15% Defizit gefahren. Ja, 15% Neuverschuldung in einem Jahr. Jetzt in diesem Jahr sollen die bei 8% liegen. 8% wären in Deutschland 320 Milliarden Euro neue Schulden. Ja, 15% wären 600 Milliarden ungefähr. Ja, nur um die Dimensionen sich klar zu machen. Wir werden ja schon bei 17 Milliarden Neuverschuldung ganz nervös.
Muss man zusätzlich noch unabhängig werden von russischem Gas. In dieser Zeit Investitionen zu unterlassen, ist ökonomischer Wahnsinn. Und es gibt wirklich nur noch ein ganz paar wenige bei der FDP, die dieser völlig überkommenen Ideologie anhängen.
Ja, saftige Wörter. Völlig überkommene Ideologie, Frau Brandner. Das ging gegen Sie. Warum können Sie verstehen, dass der Finanzminister, dass Christian Lindner, Ihre Partei, dass der so vehement an dieser Schuldenbremse festhält? Und der andere mit dem Argument, wenn ich das richtig im Kopf habe, sagt, im Moment zahlen wir, glaube ich, 40 Milliarden nur an Schulden, Diensten, Zinsen jedes Jahr. Ja. Das ist Geld, das uns fehlt.
Ohne Tilgung, nur Zinsen.
Netto getilgt wird ja auch überhaupt nicht, ja, weil der Schuldenstand ja zunimmt.
Ein Argument ist,
auslaufende Staatsanleihen werden bezahlt, indem neue Staatsanleihen verkauft werden, werden überrollt. Ist für einen Staat auch völlig okay. Allein schon da der Unterschied, ein Staat lebt ja lebenslang, ja, da gibt es nicht irgendwie bei uns irgendwie Lebenszeiten fest definierte, bis man was abbezahlt haben muss. Und außerdem wollen die Finanzmärkte ja Staatsanleihen haben unter der schwarzen Null von Wolfgang Schäuble waren die ja ganz sauer, dass es viel zu wenig Staatsanleihen gibt, nämlich also risikofreie, zinsbringende Wertpapiere. Und deswegen stellt sich diese Tilgungsfrage ehrlicherweise so auch gar nicht. Die 40 Milliarden, ich habe es schon ganz oft erwähnt, sind im Übrigen eine Fake-Zahl. Ich habe sie im Geld für die Welt Newsletter mal erklärt. Hier Lindners Zinslüge, das sind nämlich viel weniger. Und das hat das Finanzministerium auch mal bestätigt, und zwar auf Anfrage der Linken im Bundestag. Hier, Zahlen des Finanzministeriums zeigen, wenn die Regierung Schulden einfach anders verbuchen würde, hätte sie beachtliche 17 Milliarden Euro mehr zur Verfügung. Die richtige Headline wäre, wenn die Regierung Zinskosten anders verbuchen würde. Alles im Artikel hier erklärt, wie das funktioniert, warum die hochgerechnet sind. Die Realität ist eben, ne, 17 Milliarden zu hoch ausgewiesen, sind also in Anführungszeichen dann nur 23, beziehungsweise 2023 waren es nur 19 statt 20 statt 37 Milliarden. Bitter ist, wenn natürlich Journalisten wie Markus Lanz den Zeitartikel scheinbar nicht rezipiert haben, nicht gelesen haben. Dieses Framing von Lindner nicht hinterfragen und jetzt sogar so weit gehen, Lindners Argument selbst wiederzugeben und damit Franziska Brandmann eine Steilvorlage zu geben.
Sozusagen dieses Deutschland stabil halten, also uns nicht bis über beide Ohren verschulden. Und ich kann dem ein bisschen.
Was soll das überhaupt sein? Nicht über beide Ohren verschulden und ich kann dem ein bisschen was abgewinnen? Was ist das für ein Framing? Was heißt über beide Ohren für eine Volkswirtschaft?
Folgen? Dann schaffen wir es weiterhin attraktiv zu sein für große Fonds, für wen auch immer, die uns Geld geben. Deswegen sind wir der sichere Hafen. Deswegen hat
Deutschland ist als eine lächerlich niedrige Schuldenquote im internationalen Vergleich. Die würden uns auch alle so vertrauen, denn deutsche Staatsanleihen fallen nicht aus. Ja? Deutschland kann sich jederzeit über Umwege bei der Europäischen Zentralbank neues Geld beschaffen. Hatte ich auf YouTube auch schon Videos zu, wie das eigentlich funktioniert, wenn Christian Lindner Staatsanleihen verkauft. Verlinke ich mal, packe ich unten in die Videobeschreibung. Das ist sehr wichtig, das ganz genau zu verstehen, auch argumentiert mit einem Gutachten des Bundestages selber, ja, das all das bestätigt. Und wenn man das versteht, versteht man, warum diese Sorge, oh Gott, irgendwelche Fonds könnten kein Vertrauen mehr in deutsche Staatsanleihen haben, wirklich Quatsch ist.
Deutschland nie ein Finanzierungsproblem, anders als andere Länder, die dann in dem Zusammenhang eher als unseriös gelten.
Also ich bin eine.
Wie zum Beispiel die USA mit 130% Staatsschulden oder was? Ja, die größte Volkswirtschaft der Welt, der mächtigsten Währung der Welt. Oder Japan mit 250% Staatsschulden? Oh Gott, ja, überhaupt haben ja die ganzen großen Industriestaaten mehr als 100% Schuldenquote. Nur Deutschland, ja, freut sich über die 64% und meint, es wäre der Musterschüler mit der Wirtschaft, mit dem geringsten Wachstum verglichen mit anderen Industriestaaten, ja. Wer ist wohl der Geisterfahrer?
Große Anhängerin der Schuldenbremse. Und zwar, weil ich ein anderes Verständnis habe von Politik und von Staat als Jusos und Grüne Jugend.
Nämlich, also kein logisches, wie wir gleich noch sehen werden.
Ich glaube tatsächlich, ich mache jetzt seit 14 Jahren ehrenamtlich Politik bei den Julis. Und wenn man sich Politik anschaut, dann ist es meistens so, dass Geld das
Gut, 14 Jahre Politik bei den Julis hinterlässt natürlich auch Spuren.
Eigentlich da ist, wird immer ausgegeben. Man findet immer, Politikerinnen und Politiker finden dann immer tolle Projekte, ganz tolle Zwecke. Und ich habe das Gefühl, es braucht eine Art von Grenze, bei dem man ganz klar sagt, in diesem Rahmen, der vorgegeben wird, jetzt in dem Fall vom Grundgesetz durch die Schuldenbremse, muss Politik priorisieren. Gute Politik ist nicht einfach, viel Geld auszugeben, jetzt in dem Fall sogar dann große Zinszahlungen den nächsten Generationen aufzubürden, sondern gute Politik heißt, effiziente Lösungen zu finden und da zu priorisieren im Haushalt. Und
also Zinszahlungen sind übrigens auch nicht nur eine Last für künftige Generationen, denn die Zinszahlungen, die der Staat tätigt, gehen ja an die Halter der Staatsanleihen, an Banken, Versicherungen, große Fonds, an die Zentralbank und an wenige Privatpersonen. Und das ist also Schulden gleich Vermögen, kann man hier nur wieder sagen. Bedeutet, wenn Sie hier jetzt Zinszahlungen nur einseitig betrachten, nur als Kostenfaktor für die Generation, es stimmt ja nicht. Es ist ja auch eine Einkommensquelle für die nächste Generation. Es ist irgendjemandes Wertpapier. Und auch die werden natürlich vererbt. Also so wie die Schulden vererbt werden, werden auch die Vermögen vererbt, nämlich die Wertpapiere. Es ist immer eine Verteilungsfrage. Ja? Wollen wir risikolose Zinsgewinne für die Halter von Staatsanleihen? Das ist die Frage. Völlig unabhängig von Generationen. Und dann meint sie ja noch, also die Schuldenbremse würde dazu führen, dass es einen schlanken Staat gibt. Ja, wenn man keine Schuldenbremse hätte, dann wird das Geld immer ausgegeben. Politiker finden immer neue Projekte, hat sie gesagt. Wie kann es denn dann sein, dass andere Länder mit deutlich höherer Schuldenquote eine viel geringere Staatsquote haben? Japan zum Beispiel hat viermal so viel Schulden wie Deutschland, ja, 250% und eine geringere Staatsquote. Ne? Deutschland liegt bei 48, normal bei 45, Japan ungefähr bei 42. Ja, offensichtlich gibt es da keinen logischen Zusammenhang zwischen Schuldenquote und Staatsquote. Das macht auch aus ganz vielen Gründen Sinn, denn ein Staat kann ja sich also verschulden, unabhängig davon, ob die Wirtschaft jetzt boomt oder ob sie scheiße läuft. Griechenland hat Schulden aufgebaut, obwohl sie massive Sparpolitik gemacht haben, ja einfach weil die Wirtschaft damit vor die Wand gefahren haben und dann die Steuereinnahmen gesunken sind mit der fallenden Wirtschaftsleistung. So, kann man auch Schulden machen. Oder man kann halt Schulden machen und dabei eine Vollbeschäftigungspolitik mit massiven Infrastrukturinvestitionen fahren und die Wirtschaft läuft dabei Bombe. Das sind völlig unterschiedliche Szenarien. Und die Frage, wollen wir, dass Stromnetze privat betrieben werden oder öffentlich? Ja, oder Gesundheitssystem privat oder öffentlich organisiert ist, ist völlig unabhängig von einer Schuldenbremse. Ich würde sogar sagen, das Gegenteil ist wahr. Und das habe ich in einem offenen Brief an Christian Lindner, hier weniger Loser-Mindset, Herr Lindner, anlässlich des Krisenparteitags bei der FDP, mal erklärt, wenn Christian Lindner die Schuldenbremse nicht mal anbieten würde, nicht für heilig erklären würde, sich davon lösen würde, dann gäbe es auch Spielraum, nicht nur für mehr Ausgaben, wie Franziska Brandmann sagt, sondern auch für Steuersenkungen. Man könnte zum Beispiel die Bagatellsteuern abschaffen, FDP-Klassiker. Man könnte den Arbeitnehmerpauschbetrag verdreifachen, um 20 Millionen Arbeitnehmer von der lästigen Pflicht der Steuererklärung zu entlasten. Was für ein FDP-Gewinnerthema. Ja? Diverse Sachen könnte man machen. Die Schuldenbremse hat zuletzt auch Michael Hüter vom arbeitgebernahen IW-Institut argumentiert, ist auch eine Steuersenkungsbremse. Jetzt kann man natürlich dann darüber streiten, welche Steuern will man senken. Da hat die FDP wahrscheinlich andere Vorschläge als die anderen in der Runde. Aber es heißt ja nicht nur, dass damit neue Ausgaben begrenzt werden, sondern auch Steuersenkungen. Und das sollte eigentlich die Julis auch eher stören.
Ich glaube, das ist richtig. Sie haben gerade angesprochen, 40 Milliarden Euro Zinsen.
Genau.
Das ist 10% des gesamten Bundeshaushalts. Und das hat sich alleine seit 2021 vervierfacht. Und das zeigt ja schon...
Es hat sich nur vervierfacht wegen dieser schrägen Buchungsmethodik. Nämlich, dass Anleihen mit Verlusten verkauft werden heute. Und diese Verluste sofort... Also eine 100-Euro-Anleihe wird für 90 Euro verkauft und diese Verluste werden sofort wirksam haushalterisch und dadurch wird das jetzt mega hoch ausgewiesen. Olaf Scholz hat vom Gegenteil profitiert. Der konnte nämlich 2021 100-Euro-Anleihen für 105 Euro verkaufen, also Gewinne machen. Und deswegen ja, war die Zinslast 2021 4 Milliarden und 2023 dann eben diese 37 Milliarden mit aber den falsch gerechneten Zinskosten. Wenn man das alles rausrechnen würde, wäre das vorher 20 Milliarden und dann 24 Milliarden gewesen. Also ein mini kleiner Anstieg, irgendwie 15-20% oder so. Und eben keine Vervierfachung, wie sie jetzt gesagt hat. Aber Christian Lindner spricht eigentlich mal von einer Verzehnfachung, von 4 auf 40 Milliarden.
Ganz klar, gerade in Zeiten, in denen man volatile Zinszahlen hat, ist es tatsächlich ein riesiges Risiko, gerade für die nächste Generation, so viele Schulden aufzunehmen. Erstens müssen die Schulden zurückgezahlt werden, es müssen wahnsinnige Zinszahlungen gemacht werden und die Schuldenbremse, wie sie gerade ist, erlaubt ja bereits, dass man in krassen Krisenlagen sich verschuldet. Zum Beispiel ist das in der Corona-Pandemie ja geschehen. Also das zeigt ganz klar...
Da wurde die Schuldenbremse ausgesetzt. Mit Schuldenbremse hätten wir die gar nicht bewältigen können.
Da ist schon eine Flexibilität da und deshalb wundere ich mich ehrlich gesagt über die Debatte, die es gibt in der CDU zur Schuldenbremse. Da, ich glaube, ich kenne keinen CDU-Ministerpräsidenten, der gerade nicht für irgendeine Art von Flexibilisierung der Schuldenbremse ist. Also
kenne ich viele.
Sehr vernünftig, ja. Kretschmer hat das jetzt auch nochmal stark gemacht. Wüst wird irgendwann auch soweit sein. Und zwar hat Kretschmer gesagt, zugestanden, ja, also dieser ganze Investitionsstau, hat in NRW von 300 Brücken oder so gesprochen und für sein eigenes Bundesland das auch nochmal übersetzt, was das eigentlich bedeutet. Die können nicht saniert und repariert werden, wenn man an der Schuldenbremse festhält. Bemerkenswertes Statement. Am prominentesten ist natürlich Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner für die Reform der Schuldenbremse. Also da kommt so ein bisschen Realitätssinn auf bei den Ministerpräsidenten. Die regieren halt. Ne? Friedrich Merz und Johannes Winkel und Carsten Lennemann, die müssen nur Opposition machen. Da kann man eben noch immer der Schuldenbremse predigen, auch wenn es eigentlich keinen Sinn macht. Sogar gefährlich ist ökonomisch.
Ich glaube, die einzige Partei, können wir uns sehr gerne danach zu austauschen, da gibt es ja ein paar, die noch Sinn und Verstand haben. Ich glaube, dass dadurch ganz klar wird, es gibt eine Partei, die klar für die Schuldenbremse weiter eintritt. Übrigens, die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sagen, die Politik hat genug Geld. Sie muss damit jetzt sinnvoll umgehen. Mhm. Und das teile ich auch.
Svenja.
Genau.
Ja, die Mehrheit der Bürger sagt das natürlich noch, weil sie permanent so einen Quatsch eingeredet bekommt. Wenn die das Geldsystem verstünden, dann also wären sie sehr verzweifelt bei jeder Ausführung von irgendeinem x-beliebigen FDPler.
Also verschiedene Punkte dazu. Erstmal zur Frage der Zinskosten. Da muss man sagen, die Zinskosten alleine, das sagt erstmal überhaupt nichts aus. Man muss die ins Verhältnis zur Wirtschaftsleistung setzen.
Und naja, wenn das 10% des Bundeshaushalts ist, sagt das definitiv
wenn
was
wir
aus.
Die Zinslasten im Vergleich zum zur Wirtschaftsleistung setzen, dann stehen wir eigentlich aktuell ganz gut da. Dann sagst du berechtigterweise,
ich glaube, den Punkt hat Svenja Apun ehrlicherweise verwechselt mit den Schulden. Bei den Schulden sagt man sehr häufig, die muss man ins Verhältnis zur Wirtschaftsleistung setzen, was auch schon falsch ist. Also es ist irgendwie so ein Fetisch auch, der kommt von gewerkschaftsnahen Ökonomen, alles ins Verhältnis der Wirtschaftsleistung zu setzen und meinen, das damit zu relativieren. Ja, lass es halt 40 Milliarden sein, so die Zinskosten, oder lass die Schulden halt so und so viel sein. Deutschland ist ein souveräner Staat, kann in eigener Währung nicht pleite gehen. Ja, die EZB wird Deutschland niemals den Euro abtreten. Von daher ist die Prozentzahl zur Wirtschaftsleistung erstens beliebig und zweitens vollkommen egal. Es hängt auch von ganz vielen anderen Variablen ab. Also die USA machen permanent hohe Staatsdefizite, haben aber auch einen hohen Importüberschuss. Die verschulden sich also. Der Privatsektor verschuldet sich also beim Ausland und in Deutschland ist es andersrum. Deutschland hohen Exportüberschuss, da verschuldet sich das Ausland bei uns, schickt also mehr Geld an uns nach Deutschland, als wir rausschicken, wenn wir deren Güter kaufen. Und deswegen kommt in Deutschland auch der Staat mit weniger Schulden aus. Die Schuldenbremse ist noch viel katastrophaler für Länder mit einem Importüberschuss. Denn die Ausgaben des einen sind die Einnahmen des anderen. Wenn also ein Sektor in der Wirtschaft, zum Beispiel die Privatwirtschaft, wenn die sparen will, ja, dann muss wer anders sich verschulden. In Deutschland macht es das Ausland, in anderen Ländern funktioniert das nicht, da muss es dann der Staat übernehmen. Und so eine Schuldenbremse mit Importüberschuss wäre auf jeden Fall noch viel katastrophaler. Dann würden die Privaten nämlich krasse Probleme bekommen, weil die dann gar nicht so viel sparen können.
Es ist ja schon vorgesehen, dass man in Notlagen die Schuldenbremse aussetzt. Ja,
für euch ist immer Notlage.
Moment mal, wir haben eine massive Wirtschaftskrise, wir haben eine Inflation bei Lebensmitteln in den letzten 2 Jahren. 30% ist das Leben teuer geworden, das merken die Menschen da draußen, das merke ich selber auch. So, wir haben eine Situation, wir haben einen massiven Rechtsruck, wo wir übrigens aus
Krieg, wenige Flugstunden von Berlin.
Wir wissen von der schwedischen Nationalbank, dass jedes Prozent Einsparungen in regionalen Haushalten bringt.
Gibt noch ganz andere Studien, aber sie hat natürlich recht, auch von der schwedischen Nationalbank. Christian Lindner hat ja auf dem OMR-Festival bei seinem Talk gesagt, daran glaube er nicht. Oh, okay, Christian Lindner glaubt nicht an empirische Studien. Jut.
Bringt ungefähr 3% plus für extreme Parteien. Das zahlt in Deutschland fast nur auf das Konto der AfD ein. Und also ich frage mich sozusagen, wir haben eine Klimakrise, die eskaliert. Wie viel mehr Notstand soll denn noch sein, bis die FDP sagt, na gut, uns ist jetzt vielleicht die Zukunft der Demokratie und des Planeten wichtiger?
Ich glaube, den Krieg als Notlage anzuführen wäre das stärkste Argument. Gerade weil da 20 Milliarden im Haushalt für eingebucht sind. Für Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten, für Finanzspritzen, Finanzhilfen an die Ukraine, Militärhilfen für die Ukraine. Summa summarum 20 Milliarden. So, und die sind ja im Normalfall nicht da. Außer wir sagen, Normalfall ist Krieg in der Ukraine. Sollten wir aber nicht tun, finde ich.
Als an der Schuldenregel, die ökonomisch nicht mal mehr begründbar ist, überhaupt festzuhalten.
Also kennen Sie diese Studie, also 1% mehr Schulden, 3% mehr AfD?
Nee, habe ich ehrlicherweise noch nie gehört. Ich glaube,
nicht
Schulden,
1% mehr Schulden.
Ja, also dass Johannes Winkel von solchen Studien noch nichts gehört hat, so wundert mich nicht.
1% Einsparung im Haushalt.
Logischerweise, Entschuldigung, andersrum. Ja?
Ich glaube, das Motto Schulden gegen AfD ist glaube ich, nicht die Lösung. Ich will aber was zum Thema Investitionen sagen.
Wenn man die dümmstmögliche Zusammenfassung von irgendwas braucht, das ist der Mann to go.
Weil Philipp natürlich recht hat, wir brauchen mehr Investitionen. Aber ich finde, bevor wir als Staat sagen, wir öffnen jetzt die Schleusentore für die Schulden, sollten wir uns doch vielleicht als Politik mal selber fragen.
Die bekannten Schleusentore, wer kennt sie nicht? Ja, Schleusentore, hinter denen sich ganz viele Schulden verstecken. Philipp kriegt schon Schnappatmung.
Warum fließen eigentlich so viele private Investitionen aus Deutschland ab ins Ausland? 2022 125 Milliarden.
Ja, schrecklich. BMW investiert in Auslandsstandorte und Mercedes und hast du nicht gesehen. Das ist aber, ganz großes Problem von Deutschland. Ja, 6% Exportüberschuss, aber schlimm, dass Investitionen ins Ausland fließen. Ja.
1 Euro Nettoabfluss, private Investitionen aus Deutschland ins Ausland. 2023 nochmal 100 Milliarden netto, unterm Strich weg. Private Investitionen ins Ausland. Das ist mal eine erste Frage. Also großes Problem offensichtlich beim Wirtschaftsstandort Deutschland, Bürokratie etc. Zweiter Punkt, den ich auch interessant finde, das Geld, was wir haben ja nicht wenig Geld in Deutschland, nicht wenig öffentliches Geld. Das Geld
Woran macht er es eigentlich fest, dass es wenig ist? Nicht wenig ist, ja? Woran soll man das festmachen? Kommt er wieder mit dieser Zahl wahrscheinlich. Ja, 1 Billion. Ja, aber was soll diese 1 Billion denn bedeuten an Steuereinnahmen? Ja, die Ausgaben sind genauso. Ausgabenbedarfe sind höher als je zuvor. Zuletzt gab es eine neue Studie. Um klimaneutral zu werden, bräuchten wir bis, ich glaube, 2030 war das 600 Milliarden an zusätzlichen Investitionen. Ja, was heißt jetzt, wir haben nicht wenig Geld?
Ausgaben wir noch nicht mal. Also, du hast gerade gesagt, bei der Bahn fehlt viel Geld. Letztes Jahr 2023 sind im Verkehrsministerium 8 Milliarden Euro einfach liegen geblieben.
Nicht abgerufen worden.
Wurden überhaupt nicht abgerufen.
Ja. Arbeitsverweigerung also des Verkehrsministers.
Also insofern, ja, das ist ein großes Problem offensichtlich. Also insofern haben wir offensichtlich...
Was damit zu tun hat, offensichtlich, dass wir die Leute nicht haben, die dann bauen können.
Wir haben keine Planungsverfahren, wir haben viel zu viel Bürokratie. Und deswegen sage ich, bevor wir jetzt die Schleusentore für die Neuverschuldung öffnen, müssen wir erstmal darüber nachdenken, was können wir denn als Politik selber mal besser machen? Und das große Problem, die angezogene Handbremse in Deutschland, die ich eben sehe, und da können Sie ehrlicherweise alle Unternehmer in Deutschland fragen, ob das die DAX-Konzerne sind oder die ganz kleinen Handwerker oder der Mittelstand dazwischen. Die sagen, Leute, lasst uns doch einfach mal arbeiten. Wir können investieren, wir können voranmachen. Aber wir brauchen eben auch
andere Rahmenbedingungen.
Ja. Und ein Punkt noch, ganz zum Schluss. Wenn dann mal ein Planungsrecht besteht und eine Schnelltrasse zwischen der Deutschen Bahn, zwischen Hannover.
Apropos Bürokratiekosten. Die Statistiker vom Statistischen Bundesamt haben auch dafür einen Bürokratiekostenindex. Und der ist ja aufschlussreich. Können wir uns ja mal anschauen. Und zwar sieht der so aus. Ja, man sieht's. Freier Fall nach unten. Die Bürokratiekosten sind seit 2012 gefallen, seit 2020 sehr deutlich gefallen. Und deswegen ist dieses ganze Gerede, jetzt haben wir zu viel Bürokratie und deswegen funktioniert die Wirtschaft nicht mehr, wirklich auch unglaubwürdig, muss ich sagen. Weil wir haben so viele Gründe, warum die Wirtschaft nicht läuft. Ja, Konsum schwach, Reallohnverluste, Sparpolitik des Staates, hohe Energiepreise, all sowas. Aber Bürokratiekosten, ja, die sind, also Bürokratie ist ein, kann man immer diskutieren. Niemand findet Bürokratie geil, alle sind gegen Bürokratie. Aber damit jetzt die Wirtschaftskrise zu erklären und zu meinen, erst müsste man irgendwie Bürokratiekosten senken, bevor man die Schuldenbremse senkt, weiß ich nicht. Ja. Viel Bürokratiekosten könnten wir uns mit einem einfacheren Steuersystem zum Beispiel auch ersparen, indem man die ganzen Bagatellsteuern, die kaum Erträge bringen, aber viele Finanzbeamte, Zollbeamte belästigen. Schaumweinsteuer, Kaffeesteuer, all so eine Sachen. Könnte man alles streichen, nur dafür muss man ja, oder zum Beispiel deutlich weniger Steuererklärungen haben mit dieser Verdreifachung des Arbeitnehmerpauschbetrags. Nur das Ding ist, also mit Schuldenbremse kann man sich das ja nicht trauen, weil dann gibt es ja kein Geld mehr in der Staatskasse. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ja, also die Schuldenbremse verhindert in dem Maße nicht nur Steuersenkungen, sondern auch Bürokratieabbau.
Und Hamburg gebaut werden soll mal irgendwann. Dann gibt es eine Bürgerinitiative, wo der örtliche Wahlkreisabgeordnete sagt, ja, nee, aber doch nicht durch meinen Wahlkreis. Ist doch viel zu.
Ja, einzelne Bürgerinitiativen sind natürlich, das ist der Meister der anekdotischen Evidenz, sollen jetzt dafür herhalten, dass es nicht mehr Geld braucht, sondern der Staat erstmal besser arbeiten soll, die Leute sich nicht beschweren sollen. Ja, Klassiker.
Laut hier, wenn eine Bahn herfährt.
Ich kann hier erst.
Das ist Lars Klingbeil. Das ist Lars Klingbeil, der an der Spitze der Bürgerinitiative steht. Also insofern haben wir, glaube ich, wahnsinnig viele Hausaufgaben in Deutschland zu tun und unglaublich viele strukturelle Probleme, die wir lösen müssen. Und dann bin ich bereit, über die Schuldenbremse zu reden.
Ich kann die erste Frage, die du gestellt hast, Johannes, gerne beantworten. Warum wird im Moment so wenig in Deutschland investiert? Da gibt es eindeutige ökonomische Forschungen dazu. Und zwar, dass der Faktor, der am wichtigsten für private Investitionen ist, tatsächlich öffentliche Investitionen sind, weil mit öffentlichen Investitionen in Infrastruktur, in Daseinsvorsorge ein Umfeld geschaffen wird, unter dem auch private Investitionen gedeihen können. Und das ist das, was im Moment, das ist genau das, was im Moment passiert. Wenn ganz viele deutsche Unternehmen in den USA investieren, naja, dann tun sie das, weil es in den USA ein Inflation Reduction Act gibt, ein 1 Billion Euro schweres Investitionsprogramm des amerikanischen Staates, um Investitionssicherheit zu schaffen. Alle die Punkte, die du angesprochen hast, Beschleunigung von Planungsverfahren.
Dazu kommt, dass Private es hassen zu investieren, wenn es gerade nicht läuft, wenn die Auftragsbücher nicht voll sind, wenn die Wirtschaft in der Krise ist. Da muss der Staat dann vorangehen und dafür sorgen, dass alle glauben, dass es eine Aufwärtsdynamik gibt, dass es volle Auftragsbücher gibt. Und dann, wenn die Auftragsbücher voll sind, dann traut man sich auch neue Sachen aus, traut man sich auch Expansion aus, Erweiterungsinvestitionen, mal eine neue Lagerhalle dazu bauen, neue Maschinen kaufen. Das macht man dann viel eher als in der Krise. Dann reagieren die Privaten erstmal mit, oh, Risiko weg, lieber erstmal Kohle zusammenhalten.
Gekauft, sind wir dabei. Arbeiten wir gerade daran. Haben 16 Jahre Angela Merkel übrigens nicht geschafft. Aber da muss ich mich auch selber mit reinnehmen. Da waren wir oft genug leider auch dabei.
Ja. Ihr baut Bürokratie auf als Ampel. Kurz der Faktencheck, Bürokratiekostenindex seit der Ampel gefallen.
Aber da muss man ansetzen. Die Punkte, die du ansprichst, sind richtig. Aber wenn wir einen Investitionsbedarf haben an öffentlichen Investitionen, an privaten Investitionen, die subventioniert werden müssen, von insgesamt 700 Milliarden Euro, das sind Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft, dann ist es illusorisch zu glauben, dass man diese Summen durch Einsparungen aufbringen könnte. Das geht einfach an der Realität vorbei. Ihr könnt nicht den Fakt bestreiten, dass man dafür entweder massiv Steuern erhöhen müsste, am besten bei hohen Vermögen, oder sich dazu bereit erklären müsste, diese viel zu strikten Schuldenregeln, viel strikter als in irgendeinem anderen Land, endlich zu lockern. Eins von beidem muss man machen, oder man hat sich von dem Anspruch, irgendwie noch seriöse Politik machen zu wollen, vollkommen verabschiedet.
Dass du das nach 2,5 Jahren Ampelregierung sagst, halte ich dann eher für eine ironische Bemerkung. Also das Problem ist doch folgendes, dass wir in der Sekunde...
Oh, da wurde der arme Johannes aber empfindlich getroffen.
Wo wir sagen, wir lockern die Schuldenbremse, wir schaffen die Schuldenbremse ab. Können wir uns jede Staatsreform sparen? Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Also eigentlich müssten wir jetzt sagen, jetzt ist Agenda-Zeit, jetzt ist Reformzeit.
Das ist interessant, ganz dass Sie auf ein sozialdemokratisches Projekt in dem Zusammenhang verweisen.
Die Agenda 2010 war eines der erfolgreichsten Reformprojekte in der Geschichte der...
Neoliberales Projekt, leider umgesetzt von der SPD, aber kein sozialdemokratisches.
Also ich muss jetzt doch nochmal sagen, ich habe ein erhebliches Störgefühl mit diesen Lobgesängen auf die neoliberale Agenda, die dazu geführt hat, dass wir einen massiven Niedriglohn...
Oh, das Störgefühl habe ich allerdings auch.
...Sektor haben. Wir sind ein wahnsinnig reiches Land. Die Agenda 2010 hat dazu geführt, dass mittlerweile jede fünfte Person in Deutschland im Niedriglohnsektor arbeitet. Sie hat mit der Einführung der Sanktionen, obwohl man wissenschaftlich weiß, dass Sanktionen gar nicht helfen, Menschen in Arbeit zu bringen, hat sie Menschen massiv entwürdigt. Und es ist gut, dass Schritte davon weggegangen wurden. Ich persönlich finde, dass die Bürgergeldreform in vielen Teilen gar nicht weit genug gegangen ist. Und ich glaube, es ist wichtig, sich klarzumachen, weshalb das wichtig für alle Beschäftigten in diesem Land ist, die Frage der Absicherung. Am Ende des Tages sind die allermeisten Menschen in diesem Land, die nicht zufällig ein Haus zu vermieten haben, sondern die einfach lohnabhängig beschäftigt sind. Wir sind alle nur eine Kündigung von der Arbeitslosigkeit entfernt. Und die Frage, wie gut die Absicherung im Fall von Arbeitslosigkeit ist, die entscheidet über unsere Verhandlungsposition gegenüber den Arbeitgeberinnen und
Sehr guter Punkt.
Arbeitgebern. Das heißt, wenn ich weiß, ich falle auf etwas zurück, von dem ich ein würdiges Leben führen kann, dann kann ich besser verhandeln. Und dann kann nicht nur ich besser verhandeln, sondern dann können auch die Gewerkschaften besser verhandeln. Und deswegen finde ich diese aggressiven Töne gegen Bürgergeldempfänger, gegen die Streichung von Sanktionen, das ist total daneben. Das ist ein Angriff auf Millionen Lohnab...
Völlig richtig. Und es ist wirklich schade, dass auch seitens der SPD Vollbeschäftigung, schon das Wort überhaupt nicht mehr vorkommt. Vollbeschäftigungspolitik, ja. Arbeit für jeden, und zwar von der Nachfrageseite gedacht. Nämlich, die Wirtschaft läuft so bombig und wir haben den Staat so gut ausgestattet, dass jeder, der arbeiten möchte, auch einen Job findet, ja. Darüber wird gar nicht mehr gesprochen. Die Leute faseln von Arbeitskräftemangel, während wir eine Arbeitslosenquote von fast 6% haben. Ja, wo wir 4 Arbeitslose, Arbeitssuchende, wenn wir noch dazu nehmen, eben Leute, die Teilzeit arbeiten, aber gerne Vollzeit würden und die nicht können, weil Kind oder Mutter oder Vater oder Oma gepflegt werden müssen, dann haben wir eine Handvoll Arbeitssuchende auf offene Stellen, also weit weg von Vollbeschäftigung. Und genau diese Vollbeschäftigung würde den Arbeitnehmern diese Verhandlungsmacht geben, den Gewerkschaften diese Verhandlungsmacht geben, die sie gut gebrauchen können.
Abhängig Beschäftigte in Deutschland.
Das ging mir nicht weit genug. Wie hätten Sie es gemacht? Wie würden Sie es machen?
Naja, am Ende des Tages ist das Bürgergeld ja nur wenig erhöht worden. Ich finde, da braucht man wirklich armutsfeste Sätze.
Deswegen frage ich, wo wäre Ihr Bürgergeld?
Bei welcher Höhe?
Ja.
Ich habe gesehen,
Die europäische Armutsschwelle sind 1250 Euro. Ich glaube, sozusagen in dem Bereich kann man sich vorstellen. Das wäre dann sozusagen ohne Wohnkosten. Das heißt, wenn man das mit Wohnkosten verrechnet, wäre es dann vielleicht ein bisschen weniger. Genau, aber so jedenfalls, dass es eben armutsfest ist. Und das Wichtige ist dann ja, dass man sich die Frage stellt, wir haben ja wahnsinnig viele Menschen in Deutschland, die sind arbeitslos, die würden gerne arbeiten. Wir haben übrigens auch wahnsinnig viele Menschen, gerade Frauen, die würden gerne mehr arbeiten. Und die Frage sich zu stellen, nicht, wie können wir diese Menschen primär erniedrigen, sondern wie können wir diese Menschen befähigen, empowern dazu, wieder Arbeit zu finden, weil viele von denen wollen ja arbeiten. Das muss doch die Frage sein, die im Zentrum steht und nicht die ganze Zeit nur auf sie draufhauen.
Sorry, Svenja. Also, dass du von der Entwürdigung von Bürgergeldempfängern sprichst, wenn 30% sanktioniert wird, wenn jemand Termine nicht einhält.
30% vom kleingerechneten Existenzminimum wohlgemerkt.
Arbeitsangebote ablehnt und so weiter, finde ich ehrlich gesagt, dass.
Ja, und was ist, wenn die Arbeitsangebote und die Weiterbildungsangebote ein absoluter Joke sind, weil die zum Beispiel viel zu weit weg vom Wohnort sind, weil die überhaupt nicht zu den Qualifikationen, zu der Motivation passen? Ja? Was ist dann? Darüber denkt man natürlich gar nicht nach.
Ist eine Art von Debatte.
Eigentlich bitter, als FDP sollte das Individuum total im Mittelpunkt stehen mit der individuellen Freiheit. Und die wird natürlich massiv eingeschränkt, wenn man mit Sanktionen bedroht wird, wenn man irgendwelche angebotenen Kackshops nicht annimmt.
Da will ich mich gar nicht drauf einlassen.
Aber das ist genau der Punkt. Das heißt, du willst, dass Menschen extrem schlechte Arbeitsangebote annehmen. Genau das ist das, was die kollektive Verhandlungsposition verschlechtert.
Erstens geht es mir darum, ich finde, du hast recht. Wir können sehr dankbar sein, dass wir in Deutschland in einem Land leben, das einen Sozialstaat hat, der, wenn man in Not gerät, einen unterstützt. Und das ist eine Art von Fairness, auf die wir sehr stolz sein können. Dass, wenn man in einer Notsituation ist, der Staat einem hilft, schnell wieder in Arbeit zu kommen, aber eben aus dieser Situation erstmal rauszukommen. Mhm. Aber Fairness bedeutet auch.
Schnell wieder in Arbeit zu kommen, weiß ich übrigens gar nicht. Denn solange ja eine Handvoll Arbeitssuchende auf jede offene Stelle kommen, könnte nicht mal jeder von denen den noch so größten Kackjob zu den noch so größten Kackkonditionen annehmen wollen und einen Job finden. Ja? Es gibt gar nicht genug Jobs. Gibt es nicht. Es gibt gerade, rein statistisch gesehen, nicht genug Jobs für alle. Das ist wie Reise nach Jerusalem, wo während die Musik läuft, alle um die Stühle tanzen und wenn die Musik stoppt, soll jeder einen Stuhl finden. Ja, es gibt nicht genug Stühle für alle.
Dass man fair gegenüber denen sein muss, die das finanzieren. Und das bedeutet, dass wenn jemand immer wieder keinen Termin wahrnimmt, alle Arbeitsangebote ablehnt, Weiterbildung ablehnt und so weiter, dass dann 30% sanktioniert wird, das ist doch kein Anschlag auf Menschen oder so, das ist doch eine absolute Fairnessfrage, dass denen gegenüber die einzahlen. So. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich finde, daraus geht so ein bisschen hervor, was euer Vibe ist. Eure Beschlusslage als Grüne Jugend ist ja Verdopplung des Bürgergelds, habe ich auf eurer Homepage gelesen. Das ist eure Art und Weise, wenn ihr jetzt über hohe Umfragewerte der AfD spricht, dann sagt ihr immer, wir brauchen einen besseren Sozialstaat. Und was ihr meint ist, mehr Sozialleistung. Du kannst mir doch wirklich nicht erzählen, dass eine Verdopplung des Bürgergelds zu weniger Zustimmung zur AfD führen würde. Ist doch absurd. Ist doch völlig absurd.
Wir reden jetzt über Gerechtigkeit. Wir reden gerade über Gerechtigkeit in diesem Land. Und wir machen schon wieder einen großen Fehler, meiner Ansicht nach. Wir halten es damit auf, vor allen Dingen über die Sanktionen von wenigen tausend BürgergeldempfängerInnen zu reden. Das ist
sehr gut, sehr clever, das so zu framen, denn genauso ist es. Ja, jetzt ein paar tausend Leute 30% weniger vom Existenzminimum bekommen, macht mit der Gerechtigkeitsfrage in Deutschland genau nichts. Ja, also wenn, dann negativ. Meine Meinung, aber insgesamt ja, für die 4 Billionen Euro Volkswirtschaft mit 46 Millionen Erwerbstätigen spielt das keine große Rolle.
Eine absolute Minderheit. Meiner Ansicht nach gehört es zu einem Sozialstaat dazu, dass man jedem und jeder ein menschenwürdiges Leben garantiert. Aber vor allen Dingen ist doch die spannende Frage, wo die wirkliche Gerechtigkeitsfrage in dieser Gesellschaft aus den Fugen gerät. Und da beobachten wir in den letzten 30 Jahren eine zunehmende Ungleichheit. In den letzten 30 Jahren sind beispielsweise die Gehälter der unteren 10% in der Lohnpyramide um 0,4% gesunken, also quasi gleich geblieben, inflationsbereinigt. Und die der oberen 10% sind um 40% gestiegen. Und dann denkt man schon, ja, das ist ja ein gewaltiges Ungleichheitsproblem.
Sehr gut, dass er vom Bürgergeld auf dieses Thema lenkt.
Aber wenn man sich dann auch noch die Verteilung von Kapitalvermögen anschaut und die von Kapitalerträgen, dann sind wir im Moment in einem Zustand, wo den reichsten 50% der Gesellschaft 99,5% des gesamten Vermögens gehört und 800.000 Menschen in diesem Land einfach nur noch von ihren Kapitalerträgen leben, überhaupt nicht mehr arbeiten müssen und auch ihre Nachkommen das niemals mehr müssen. Und wir bewegen uns und wir streiten uns um wenige tausend BürgergeldempfängerInnen, während so viele Menschen einfach nur in den letzten Jahren unglaubliche Mengen an Reichtum angehäuft haben, weil unser Sozialstaat nicht mehr in der Lage ist, dieses Gerechtigkeitsproblem auszugleichen. Inzwischen sind wir in einer Situation, wo Milliardäre aus der Schweiz nach Deutschland auswandern könnten, damit sie endlich weniger Steuern zahlen. Weil während in Deutschland Milliardäre im Durchschnitt mit 26% besteuert werden, sind es in der Schweiz, einem Steuerparadies in Europa, 32%. Das heißt, inzwischen sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir, und das ist eine gewaltige Red Flag, uns zum absoluten Niedrigsteuerland für die Reichsten entwickelt haben. Und das ist die Tatsache.
Ja, in Deutschland wird Arbeit sehr hoch besteuert, aber Vermögen eben nicht. Und damit sind wir noch sogar hinter den Schweizern für Vermögende.
Tatsächliche Gerechtigkeitsfrage, wenn es um Leistungsgerechtigkeit geht, wenn es darum geht, dass sich Arbeit lohnen soll, dass wir an dieses Problem endlich rangehen und aufhören, uns irgendwie so Debatten zu fördern, wo sich die Schwächsten um die Krümel prügeln müssen. So, nee, es geht darum, an den richtig großen Kuchen, an diese gewaltige Ungleichheit in Deutschland endlich ranzugehen.
Nur um es einmal zu erklären, Sie sagen 26%, Ihnen geht es um die Kapitalerträge.
Die Kapitalerträge, genau.
Das heißt, Lohn wird in Deutschland sehr hoch besteuert.
Löhne werden,
Arbeit ist teuer in Deutschland.
Das ist auch ein gewaltiges Problem. Also, dass wir gerade in diesem mittleren Lohnsegment, da haben wir ganz schnell ansteigende
kalte Progression und
genau,
so.
Ja, kalte Progression. Jedenfalls haben wir so einen Lohnbereich zwischen 2.500 und 5.500 Euro brutto in bestimmten Konstellationen, weil da gleichzeitig Sozialleistungen abschmelzen und die Steuern ganz stark ansteigen. Da hat man netto am Ende fast immer genauso viel übrig. So. Und anders ist es dann bei sehr hohen Steuersätzen, da steigt es dann irgendwie nicht mehr weiter. So, zweite Red Flag, inzwischen fordert selbst der Bund der Steuerzahler, ja eigentlich eine eingefleischte Lobbyorganisation von euch beiden hier.
Zudem habe ich auch mal Videos gemacht, die haben übrigens auch also eine erschreckende Nähe zur AfD. Verlinke ich euch auch mal das Video.
Fordert selbst der eine höhere Besteuerung von Spitzeneinkommen. Selbst der Bund der Steuerzahler, ich war vor kurzem mal mit Herrn Holznagel auf dem Podium, selbst die fordern inzwischen, dass man höchste Einkommen in Deutschland stärker besteuern müsste, um mittlere Einkommen zu entlasten. Und wenn die Schweiz geringere Steuern für Milliardäre hat und der Bund der Steuerzahler für höhere Spitzensteuersätze beim Einkommen ist, dann weiß man, was die wirklichen Gerechtigkeitsprobleme in diesem Land sind.
Und das sagen ja nicht nur Lobbyorganisationen, sondern eine breite Masse in Deutschland findet, das heißt, dass die zunehmende Ungleichheit ein Maß erreicht hat, was
das Problem
nicht mehr
aber
zu erklären ist.
Ich muss da schon nach dieser schönen Rede jetzt nochmal darauf antworten, auch auf Svenjas Punkte. Das Problem, was wir in Deutschland neben Bürokratie haben, ist auf der anderen Seite für die Wirtschaft ein ganz massiver Fachkräftemangel, aber nicht nur Fachkräfte, sondern auch insgesamt Arbeitskräftemangel.
Mhm, genau.
Und
genau, sagt Lanz, ja, und bestätigt damit, dass es einen Arbeitskräftemangel geben soll. Wirklich, ich rede mir den Mund fusselig, ja. Die Bundesarbeitsagentur sagt, es gibt keinen Arbeitskräftemangel. Es gibt einen Fachkräftemangel in gewissen Branchen, aber keinen allgemeinen Arbeitskräftemangel. Und die Zahlen sprechen dagegen. Eine Handvoll Arbeitssuchende auf jede offene Stelle. So, wie kann man da von einem allgemeinen Arbeitskräftemangel reden?
Das hat auch nochmal eine Studie, die kürzlich rausgekommen ist, gezeigt.
Welche denn?
Geschrieben über einem Bild von Hubertus Heil, leugnen zwecklos, dass das Bürgergeld einfach zu wenige Anreize setzt, wieder in Arbeit zu kommen. Das ist ehrlicherweise ein Problem. Und wenn du mit Unternehmern sprichst, die zum Beispiel ein Hotel haben, wo du jetzt nicht wahnsinnig viel verdienst.
Ah, weil im Bürgergeld Milch und Honig fließen. Da geht es den Leuten so gut, dass die nicht arbeiten. Mhm. Komischerweise ist es ja andersrum so, dass die Zugänge aus dem ärmsten Arbeitsmarkt in das Bürgergeld so niedrig sind wie seit 15 Jahren nicht mehr. Institut für Arbeitsmarktforschung hat die Zahlen rausgegeben, gehört zur Arbeitsagentur. Also da jetzt zu behaupten, weil es jetzt das Bürgergeld gibt und es dieses Jahr mal um 12% gestiegen ist, nachdem es in den letzten 3 Jahren entwertet wurde von der Inflation, das Existenzminimum entwertet wurde. Oh Gott, das ist auch so lächerlich.
Wenn du da die Zimmer reinigst, die sagen, wir finden schlicht und ergreifend keine Leute, obwohl wir schon wesentlich mehr zahlen, als wir in früheren Jahren gezahlt haben. Ich war vor kurzem bei einem Forstwirt oder bei einem Landwirt, der auch Spargel anbaut und der sagt...
Er ist der Meister der Anekdoten. Ja. Zahlen zählen nicht, Statistiken zählen nicht. Ne? Da kommt der Landwirt, der Spargel anbaut, aus dem Wahlkreis oder dieses eine Hotel und dann ist gut. Ne? Carsten Linnemann, immer seinen Metzger, den er dann erwähnt. Anekdoten beweisen halt gar nichts.
Stundenlohn ist bei mir mittlerweile 30 Euro. Mhm. Finde ich relativ viel, ehrlich gesagt.
Na, muss man was können, um Spargel zu ernten.
Ja, aber 30 Euro finde ich relativ viel.
Harte Arbeit und man muss was können.
Und er sagt, er findet in Deutschland keine Leute, die es machen. Mhm. Findet keine.
Aber ist schon lange so, ne? Was Ihre These stützt.
Also am Ende des Tages ist es eben.
Also es ist ja nicht so, als ob wir im Lohnparadies leben.
Ja, aber am Ende des Tages ist das Bürgergeld schon ein größeres Problem, als ihr das hier darstellen wollt.
Aber mal ehrlich, der kann einem nicht erzählen, das ist für 30 Stunden zu arbeiten. Erst recht Vollzeit, sich nicht lohnt. Ja, das ist völliger Quatsch. Selbst für Mindestlohn zu arbeiten, bedeutet, wenn man dann noch Aufstocken etc. Beansprucht, Wohngeld beispielsweise beansprucht, alles was einem zusteht, hat man deutlich mehr als mit dem Bürgergeld. Dann sagen die mal, ja, das darf man nicht auf Stundenlöhne rechnen. Ja, stimmt, aber dann wird es bitter. Allerdings ist es ja so, mit Wirkungspflichten im Bürgergeld, so hat man auch nicht den ganzen Tag frei. Und zweitens, es ist ja am Existenzminimum einfach nur relevant, habe ich 200 oder 300, 400 Euro mehr netto, um über den Monat zu kommen, oder habe ich die nicht? Da ist egal, wie viele Stunden man dafür aufwerfen muss, weil das entscheidet massiv über die Lebensqualität.
Der Punkt ist folgender. Wir haben in den letzten Jahrzehnten eine Situation, in der die Wirtschaft schneller wächst, in der die Produktivität schneller wächst als die Löhne. Die Lohnquote sinkt. Mhm. Das, was die breite Masse in diesem Land von dem Wohlstandszuwachs abbekommt, wird immer kleiner. Und das zahlt nämlich genau ein auf die, du hast es erwähnt, superreichen Kapital.
Die Lohnquote ist übrigens gar nicht so drastisch zurückgegangen, weil weder die Wirtschaft krass gewachsen ist, noch die Produktivität. Also das ist Anfang in der 2000er viel drastischer gewesen als zuletzt.
Teilbesitzer etc. So,
die würdet in der ihr Situation, deutlich höher besteuern.
Genau, und,
ja.
Und es ist ja schön, ja. Es ist ja schön sozusagen, dass du dir Sorgen machst darum, dass Leute denken, es könnte sich nicht mehr lohnen zu arbeiten. Erstens mal ist es so, jede Rechnung zeigt, Arbeiten lohnt sich immer. Zweitens ist ja wunderbar, dann können
minimal
wir eine Allianz für bessere Löhne. Dann können wir eine Allianz bilden für einen höheren Mindestlohn. Dann können wir eine Allianz bilden für breitere Tarifbindung, damit diejenigen, die arbeiten, mehr Geld verdienen.
Das
und
Problem ist
in
halt nur, du kannst nicht auf Dauer den politischen, oder du kannst nicht auf Dauer einen Arbeitslohn in der Parteizentrale festsetzen. Das funktioniert einfach nicht. Also ich würde auch gerne so Politik machen.
Schönes Argument, das funktioniert einfach nicht. Ah, jetzt überzeugt.
Tarifbindung stärken kann man schon gesetzlich machen. Wir können auch gern zusammen zum Streikposten kommen.
Es ist halt ein sehr einfacher Punkt zu sagen, der Mindestlohn wird jetzt politisch festgesetzt auf 15, 16, 17 Euro. Ich finde, da macht ihr es euch einfach zu einfach. Du brauchst Rahmenbedingungen.
Ich finde einfach, ihr macht es euch zu einfach. Ja? Das ist einfach so. Das geht einfach nicht. Starke Argumente. Sind die Anekdoten noch besser?
Für eine erfolgreiche Wirtschaft, die Produktivität steigen kann, die Leute auch arbeiten lässt in ihren Unternehmen.
Gerade höhere Löhne sind produktivitätssteigernd, weil dann es eben sich rechnet, in Maschinen, in Automatisierung, in Digitalisierung, in Roboter zu investieren, die die teure menschliche Arbeitskraft ersetzen. Ja, gerade das gibt uns Möglichkeiten, produktiver zu werden. Hohe Lohnsteigerungen sind die sogenannte Produktivitätspeitsche.
Und das ist momentan einfach ein Riesenproblem in Deutschland. Ich glaube, wir haben alle noch nicht wirklich begriffen, in was für einem Wettbewerb wir stehen und vor allen Dingen, in dem unsere Generation stehen wird. Wenn man mal nach Asien schaut, wie sich Länder da entwickeln, ich rede gar nicht mehr von China, das ist, ist jetzt schon mittlerweile ein altes Thema, aber ja, wie sich aber Indien als Volkswirtschaft entwickelt.
Aha, also die deutschen Arbeitnehmer stehen also mit den indischen Werkarbeitern in Konkurrenz, oder was? Was ist hier der Punkt?
Und ich
billiger mit schlechteren Standards geht's natürlich überall und immer, aber das ist ja gar nicht der Punkt.
Manchmal so ein bisschen das Gefühl, wir reden so, ja, wer will wie viel arbeiten, ein bisschen weniger und Bürgergeld verdoppeln. Okay, kann man alles machen. Nur ehrlicherweise werden wir international damit überhaupt keinen Erfolg haben. Und dann müssen wir uns eben auch von Teilen unseres Wohlstandes verabschieden. Das ist dann einfach so.
Nicht nur unseres Wohlstandes, sondern auch...
Das ist dann einfach so.
Auch unseres Lebensstandards. Ich habe jetzt vor
kurzem... Und des Sozialstaats auch.
Des Sozialstaats. Ich habe vor kurzem gesehen, das fand ich ganz schockierend. Und das würde mich total interessieren, wie...
Ja, 15 Euro Mindestlohn, dann kein Sozialstaat mehr. Dann keine Exportnation mehr. Dann geht alles den Bach runter. Ist einfach so. Müsst ihr verstehen, ist einfach so. Ja. Wenn ihr noch zweifelt, hat er vielleicht noch eine Anekdote für euch.
Die dazu steht, die ja für weniger Arbeit streiten, dass zum Beispiel in einer Schule in Nordrhein-Westfalen inzwischen in der Schule eine 4-Tage-Woche eingeführt werden soll, weil es nicht mehr genug Lehrer gibt, um die Schüler zu beschulen. Weil
ja, Sherlock, mal auf die Idee gekommen, Schulen besser auszustatten, dass die Länder den Schulen mehr Geld geben, dass vielleicht auch den Ländern überhaupt mehr Geld gegeben wird. Da kommt ja gerade bei der CDU auch die Opposition gegen die Schuldenbremse her. Ja, vielleicht müssen wir einfach den Lehrerberuf aufwerten. Ja, vielleicht müssen wir ja auch endlich mal mehr Sozialarbeiter einstellen. Vielleicht auch mal deutlich mehr Sonderpädagogen, vor allem an die Regelschulen dann auch schicken. Ja, vielleicht wäre das sinnvoll, ja, gerade als FDP. Aber da gibt es ja auch nicht mehr als die Bildungsmilliarde pro Jahr.
Weil das die Lehre quasi aus, alle arbeiten weniger, ist ja
die Restaurants, die nur an drei Tagen geöffnet haben und so weiter.
Ich habe, als ich das letzte Mal in Ihrer Sendung war, erzählt von meiner Mutter, die ist Krankengymnastin. Und wenn da einfach alle Leute weniger arbeiten, gibt es weniger Krankengymnastik auf dem Land, wo auch gerade viele ältere Menschen darauf angewiesen sind, Krankengymnastik zum Beispiel zu bekommen. Also das führt ja faktisch dazu, wenn alle weniger arbeiten, dass wir ein Problem haben in vielen Bereichen. Ich habe vor kurzem gesehen, in Berlin gab es ein Pflegeheim, da wurde der Notruf gewählt um 2 Uhr nachts, weil nicht genug Pfleger da waren zum Beispiel. Ich glaube.
So, das hat aber ja nichts mit der 4-Tage-Woche zu tun. Die Unterbesetzung im Gesundheitssektor oder generell in der öffentlichen Daseinsvorsorge, auch im Bildungssystem, Kita, Schule etc., hat ja mit Politikversagen zu tun. Dadurch, dass die Berufe nicht mehr attraktiv sind, dass man zu wenig Budgets dafür hat, dass sie infrastrukturell verkommen lassen wurden. Das hat überhaupt nichts mit 4- oder 5-Tage-Woche zu tun. Ja, den Personalmangel gibt es ja schon ohne 4-Tage-Woche. Was ist das für ein Irrsinn?
Aber wir müssen, ich glaube...
Also die Geschichte ist, da gab es ein Problem.
Nee, es gab zu wenig Arbeitskräfte. Und ja, ich weiß,
und dann gab es ein Problem und dann wurde die Feuerwehr gerufen.
Genau,
in der Verzweiflung.
Das THW, genau. Ja, ich glaube, am Ende des Tages ist gar nicht die Frage, wer möchte wie viel arbeiten. Das ist ja keine Frage von, du möchtest so und so viel Stunden, ich möchte so und so viel, das ist ja kein Wünsch dir was. Sondern die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen, ich glaube, es gibt unfassbar fleißige Menschen in diesem Land. Aber selbst die Fleißigen, glaube ich, möchten einen Anreiz, dann auch mehr zu machen. Die möchten dafür was haben. Und da gibt es eine einfache Lösung. Und die Lösung heißt Mandatur vom Brutto.
Nein, Moment mal. Also wir haben in Deutschland 1,3 Milliarden Überstunden. Das heißt, die Leute arbeiten schon sehr viel. Die Hälfte übrigens davon unbezahlt. Jetzt vielleicht
noch mehr. 2/3 sogar. Es ist wirklich, wirklich, wirklich Wahnsinn. Was für eine Debatte noch schräger wurde es, als es um die Milliardäre ging, die Lanz und Co. dann verteidigt haben. Nur sehr schwer auszuhalten, aber interessant. Ich glaube, die zwei Lager sind sehr klar geworden. Abhuhn und Türme auf der einen Seite, der Seite der Vernunft des Sozialstaats und einer vernünftigen Infrastruktur und gegen die Schuldenbremse auf der anderen Seite. Junge Union und junge Liberale, die mit Anekdoten geglänzt haben und Floskeln wie, das geht schon, das ist einfach so, das geht so nicht. Ja? Die Studien benennen, ohne zu sagen, von wem sie sind und dann behaupten, ja, Schuldenbremse wäre gleich schlanker Staat und 15 Euro Mindestlohn wären ganz fürchterlich und politisch festlegen kann man den Mindestlohn ja schon mal gar nicht. Wurde er bei der Einführung durch, wurde er zuletzt durch, warum soll man das nicht politisch festlegen können? Gott. Nun ja, wie positioniert ihr euch da, wie fandet ihr die Debatte? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video und die Reaction gefallen haben, gern einen Daumen da lassen, gern die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Checkt doch gerne mal den Newsletter aus und die verlinkten Videos in der Beschreibung. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video mal wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.